ARD Sounds. Das ist Wie geht's?
Rick Zabel. Und damit herzlich willkommen zurück. Kopfsache mit Rick steht an. Wir haben letzte Woche schon ganz, ganz viel und ganz intensiv gequatscht und bitte hört auch natürlich zuerst in diesen Podcast rein, bevor ihr euch hier dieser Kopfsache widmet. Rick, wir haben ein kleines Dies-oder-das-Spiel vor. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Also, Joggen oder Powernap?
Powernap.
Musik laut oder Kopfhörer rein?
Kopfhörer rein.
Tagebuch schreiben oder Gedanken laut aussprechen?
Gedanken laut aussprechen, auf jeden Fall.
Alleine spazieren gehen oder mit Freunden?
Mit Freunden gerne.
Natur oder Stadt?
Natur.
Kleine Erfolge feiern oder direkt weiter?
Kleine Erfolge feiern, mache ich zu selten, mache ich zu wenig, aber sehr, sehr gerne kleine Erfolge feiern.
Plan machen oder improvisieren?
Ich bin ein Freund von improvisieren. Deswegen würde ich sagen improvisieren, aber ich habe schon auch einen groben Plan. Also ein grober Plan ist gut und dann in den Einzelsituationen gerne improvisieren.
Das ist sehr gut, das ist sehr, sehr gut. Routine oder treiben lassen?
Routine.
Und Frühaufsteher oder Langschläfer?
Oh, ich bin eher Langschläfer.
Geht das mit Kids?
Ich habe sehr viel Glück mit meinen Kindern, die schlafen wirklich bis 7:30, 8:30, 8:30, 9:00 teilweise durch. Wenn die spät ins Bett gehen, am Wochenende sogar noch mehr. Von daher geht das echt ganz gut, ja.
Das ist ja ein Gedicht, Mann. Sehr schön. kommen wir zu den Fragen. Welcher war der wichtigste Rat, den du in deinem Leben bekommen hast und wie hat er dich geprägt? Kannst du dich daran noch erinnern?
Der wichtigste Rat in meiner Karriere war, seine Rolle zu kennen und zu verstehen. Also ich habe es ja gerade, wir haben ja diese Rolle, die für die Außenwelt im Radsport oft schwer zu erkennen ist. Mhm. Zum Beispiel bei mir, als ich dann gesehen habe, okay, es reicht nicht, um ein Seriensieger, um ein Sprintkapitän zu werden, sich dann halt unterzuordnen in eine Sprintanfahrerrolle, in der man dann aber eine gute Karriere haben kann, die, wo man weiß, okay, das ermöglicht mir vielleicht 10 Jahre bei einem guten Team, das ermöglicht mir ein gutes Gehalt und es gibt Teams, die das sehr wertschätzen, dann lieber, oder wo man auch merkt, so okay, darin könnte ich wirklich gut sein, darum könnte ich mich, übertrieben gesagt, unsterblich für den Team machen, also das heißt, das zu erkennen, und das auch zu realisieren und zu sagen und zu akzeptieren auch, hat mir, glaube ich, sehr geholfen, eine lange und eine gute Karriere zu haben, weil ich habe ganz, ganz viele Fahrer gesehen, die in einer ähnlichen Position waren wie ich, die diesen Traum vom ich komme groß raus nicht aufgeben wollten. Und dann halt nach 2, 3, 4 Jahren hat die Profikarriere aufgehört, weil die Teams irgendwann gesagt haben, du, klar, du warst jetzt 8-mal da irgendwie in den Top 10 in den Sprints, aber es geht halt um Sieg. Das juckt uns eigentlich gar nicht, dass du da jedes Mal 6., 7., 8. wirst, sondern wir wollen halt Rennen gewinnen. Und und ich sag mal, ich glaube dann dieses sozusagen da auch mal das Ego zurückstellen und zu erkennen, okay, ich bin vielleicht wirklich Weltklasse darin, jemand anders zum Sieg zu verhelfen, das ist eigentlich meine Superpower, anstatt an mich selber zu denken. Ich würde sagen, das war so ein bisschen der Rat. Ich habe es ja auch in dem langen Podcast, den wir hatten, beschrieben. Bei mir war es der erste Teamwechsel. Vom ersten ins zweite Team gekommen, im zweiten Team analysiert. Da wurde gesagt, Rick, pass auf, aus unserer Sicht, du bist kein Weltklasse-Sprinter, aber du könntest ein Weltklasse-Anfahrer sein. Lass uns das doch mal probieren. Und dann darauf zu hören und dann daraus auch seinen Selbstwert zu generieren, das hat mir sehr geholfen. Das hat, glaube ich, das hat meine Karriere dann definitiv geprägt. Von daher wäre, glaube ich, mein Rat, seine eigene Rolle erstmal zu finden, erstmal rauszufinden, was kann meine Rolle überhaupt sein, worin bin ich gut, worin kann ich dem Team helfen und dann diese Rolle auch gut ausfüllen.
Wow, stark. Sehr stark. An welchem Punkt deines Lebens hast du das erste Mal bewusst erkannt, welche wichtige Rolle der Kopf spielt?
2019. Das kann ich ziemlich genau sogar sagen. Es war nämlich meine erste richtige Down-Phase meiner Karriere. Also ich muss dir vorstellen, ich bin 2017 zum ersten Mal die Tour de France gefahren. Damals Start in Düsseldorf, als deutscher Fahrer war das ein Riesenziel für mich. So der Start, Tourstart in Deutschland, da will ich dabei sein, das hat geklappt. Das war auch so ein bisschen, würde ich sagen, ich war bei meiner ersten Tour 23, das heißt, ich war so dann Mitte 20. Und ja, ich war dann für mich angekommen im Radsport. Das war für mich so, der, als ich dann in Paris angekommen bin damals, 2017, war das für mich so, okay, ich bin jetzt seit 4 Jahren Profi, ich bin jetzt die Tour de France gefahren, ich bin sie durchgefahren, so, ich habe mich jetzt etabliert in dem Business, jetzt kann es losgehen. Und ich weiß dann gar nicht so richtig, was da wirklich passiert ist, aber ich bin dann das Jahr danach, 2018, war ich irgendwie das nicht so in Form, obwohl ich eigentlich nicht viel anders gemacht habe. Ich war einfach nicht in Form. Ich bin bei der Tour irgendwie auf Etappe 12 aus dem Zeitlimit geflogen, auf einer Bergetappe. Krass. Und das war für mich schon so, das war für mich so schon gar nicht in meiner, so wie die Welt in meiner, oder wie meine Welt funktioniert hat, war das für mich nicht möglich. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt nicht gut genug bin, da mitzufahren. Und ich würde sagen, ich wollte das dann erstmal nicht so akzeptieren und habe das auch erstmal so weggedrängt und verdrängt. Und bin das Jahr danach, dann 2019, war ich wieder an demselben Punkt und war wirklich deutlich, deutlich fitter und war gut dabei. Und dann bin ich krank geworden, habe ich eine Grippe bekommen, eine heftige. Oh. Und habe mich irgendwie 3-4 Tage mit Fieber durchs Rennen geschleppt. Und bis irgendwann der Teamarzt gesagt hat, Rick, pass auf, das wird nicht besser gesundheitlich, ich muss dich aus dem Rennen nehmen, das funktioniert nicht. Und dann war danach so, dann war für mich so 3-mal die Tour de France gefahren zu dem Zeitpunkt, 2-mal nicht gefinisht. Dann ist auf einmal so, Digga, was ist los mit mir? Bin ich nicht gut genug? Ja. Die ersten richtig krassen Selbstzweifel haben begonnen. Und dann irgendwie hat mein Kopf so reagiert, dass ich gesagt habe, ich habe eigentlich auch gar keinen Bock mehr. Weißt du, ich war dann eher so auf Aufgeben. Es war so, weil das Jahr davor war sozusagen, okay, jetzt kommt die große Gegenreaktion, nächstes Jahr zeige ich es allen. Mhm. Aber als es dann zweimal ein Scheitern am selben Punkt gab, war dann eher so dieses so, ey, ich glaube, ich bin nicht gut genug, vielleicht kann ich das auch einfach nicht, vielleicht ist es das, und keinen Bock mehr gehabt. Und das hat dann so ein paar Wochen angedauert. Ich war dann eh erstmal ein bisschen, sage ich mal, mit der Verletzung, mit der Grippe, es war ein bisschen langwieriger, war sidelined. Und nach ein paar Wochen kam so die Erkenntnis, okay, ich sollte, glaube ich, mal mit einer, das ist nicht normal, das kenne ich von mir so nicht, dass ich eigentlich keine Lust habe auf Training. Ich habe auch gerade keine Lust, irgendwie Rennen zu fahren und zurückzukommen. Ich muss gerade mal rausfinden, was das eigentlich ist. Und es war definitiv dieses gekränkte Selbstwertgefühl, erstmal wieder Vertrauen in sich selber zu fassen, daran zu glauben, dass man das noch kann. Und es war in dem Moment weg im Kopf. Und das war dann, wo ich gemerkt habe, okay, wenn der Kopf nicht mitspielt, wenn ich irgendwie selber nicht mehr an mich glaube, wer glaubt dann eigentlich an mich? Also wenn man selber nicht an sich glaubt, dann ist halt schwierig, ne?
Ja, und, total.
Deswegen, da würde ich sagen, da war so das erste Mal richtig, wo ich gemerkt habe, okay, warte mal, der Kopf fährt mit, nicht nur die Beine, sondern der Kopf fährt mit. Und das hat dann ein bisschen mentale Arbeit benötigt damals, um dieses Selbstwertgefühl wieder aufzubauen. Und dann bin ich eigentlich 2020, dann hatte ich nochmal 3 richtig gute Jahre. 2020 bis 2022 waren 3 richtig gute Jahre. Und dann 23 und 24 ging es wieder ein bisschen bergab, bis ich dann aufgehört habe.
Boah, geil. Boah, stark. Stark auch, dass du das dann so herausgefunden hast für dich und dann auch den Mut hattest, okay, ich stelle mich jetzt auf dein Problem, statt zu sagen, ja, okay, dann gebe ich halt jetzt auf, ohne herauszufinden, woran es eigentlich gelegen hat. So, ne? Das ist schon, ist ja auch nicht immer so, kann man ja auch nicht immer for granted nehmen. Und ich glaube, das ist auch das Problem, was so viele Leute leider aktuell noch haben, so diese Scham, sich zu öffnen, weil aber auch so von der Gesellschaft, und wir haben es in einem anderen Podcast auch schon gesprochen, auch dann in eurer Bubble quasi wahrscheinlich nicht so gern gesehen wurde, wenn da jemand mental gerade nicht auf der Höhe ist, beziehungsweise mit Selbstzweifeln zu kämpfen hat, weil man eben so stark austauschbar ist, aber glaube ich auch in der Gesellschaft einfach noch dieses Stigma herrscht, dass man es besser in sich reinfrisst, bevor man da irgendein Fass für andere noch aufmacht, und von daher stark, muss ich sagen.
Ja, ich kann da für mich einfach sagen, dass ich weiß damals noch ziemlich gut, dass ich, obwohl ich mental ziemlich am Boden war, gab es immer noch dieses Urvertrauen darauf, dass ich gesagt habe, ey, irgendwie so der Sport und ich, das ist doch eine Leidenschaft, wir sind doch ein Team. Und ich war dann irgendwann so, dass ich gesagt habe, so, ich bin mir das auch selber schuldig, das nochmal mir selber zu beweisen, dass ich es noch kann. Und das kann es doch nicht so gewesen sein. So, weißt du, diese Erkenntnis kam dann irgendwann. Und ja, ich weiß dann noch, dass ich dann damals 2021 durfte ich das zum vierten Mal die Tour de France fahren und durfte sie dann auch zum Glück finishen und bin eigentlich sozusagen, das war sogar eigentlich meine beste Tour de France von der ganzen Performance her.
Ja.
Und dann hatte ich dieses verrückte Bild in meinem Kopf auch wieder gerade gerückt und habe so gesagt, so siehst du, du bist das jetzt viermal gefahren, du bist zweimal eine gute Tour gefahren, du bist zweimal eine Scheiß-Tour gefahren, aber das ist so, damit kann ich leben. So, weißt du, habe ich ja gesagt, so ich nach diesen zwei Fails 2018 und 2019, ich muss dir noch einmal zurückkommen und mir das selber beweisen, dass ich es noch kann. Und es war dann aber tatsächlich auch sogar so, dass ich dann gesagt habe, ich glaube, dieses Thema Tour de France ist jetzt auch hier für mich beendet. Ich habe das jetzt, sage ich mal, positiv abgeschlossen und so würde ich es auch gerne stehen lassen. Also ich bin dann auch die Jahre danach, die drei Jahre, wo ich noch Profi war, nie wieder die Tour gefahren. Ich war da sehr happy mit, weil ich so für mich gesagt habe, nee, das Kapitel ist jetzt beendet in meinem Leben. Passt jetzt so.
Boah, die Fähigkeit muss man dann auch erstmal haben. So, ne? Wenn ich da jetzt zum Beispiel für mich spreche und für meinen Kopf spreche, der funktioniert zum Beispiel ganz anders. Der will dann halt immer noch auf dieses Maximale hinaus sozusagen, auch wenn das, wenn dieser Gedanke daran nicht mehr so realistisch ist, weißt du, also wenn wir jetzt auch zum Beispiel beim Thema WM, sage ich mal, bleiben.
Ja.
Ich weiß, dass es so objektiv gesehen sehr unrealistisch ist, dass ich noch auf diesen Zug aufspringe, aber zeitgleich sagt mir mein Kopf so, ey Junge, solange dieser Julian Nagelsmann dich nicht anruft und dir diese Nachricht mitteilt, du bist nicht bei der WM dabei, machst du dir gefälligst Hoffnung und reißt du dir gefälligst den Arsch auf bis zur letzten Sekunde, um halt alles dafür zu geben, so weißt du. Und mein Kopf funktioniert halt irgendwie so, dass ich auch so diese aussichtslosen Situationen oder die Situationen, die schon positiv behaftet sind, wie in deinem Fall auch die Tour de France, noch versuche eher zu übertreffen als so meinen Seelenfrieden damit zu finden. Und ich glaube, so das, was du da gerade beschreibst, ist wahrscheinlich mental gesünder als der Weg, den ich gehe, weil natürlich die Fallhöhe am Ende des Tages eine größere ist.
Ja.
Weil wenn du dann nicht für eine Tour de France dann nominiert wirst und du bist aber fein damit oder im Reinen mit dir selber, dann kann man das, wird man die vielleicht auch trotzdem gerne fahren wollen, aber kann man das akzeptieren? Ich bin halt so enttäuscht, wenn ich dann diesen Anruf bekomme, wie auch bei der EM 2021 im eigenen Land, dass da bei mir die Welt geht unter. So, ne? Weil ich das halt
verstehe ich total.
Weil ich mich mit allem daran klammer, sozusagen, mir diesen Traum zu erfüllen, aber dann natürlich eine enorme Fallhöhe habe. Und das war, das ist aber schon immer so in meiner Karriere gewesen. Ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern.
Ja, aber ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, was man ja doch als realistisch erarbeitet, wo man auch schon mal war, jetzt in deinem Fall. Ich meine, du warst ja schon mal dabei und du bist ein guter Spieler und es ist ja nicht unrealistisch, dass es, oder klar, du sagst jetzt selber, die Chancen stehen nicht top, aber man muss ja verdammt nochmal auch auf das Prinzip Hoffnung so ein bisschen setzen.
Ja, total.
Und ich kann das total nachvollziehen. Also ich bin mal, ich glaube, das war, ich weiß nicht, ob es 22 oder 23 war, da war auch die Europameisterschaft damals in München. Und für mein Selbstverständnis war ich, sag ich mal, für diese Sprintanfangrolle, es gab keinen besseren in Deutschland. Der Nationaltrainer hat es anders gesehen, hat jemand anders nominiert. Und da war es ganz genauso, dass ich mir gedacht habe, Wie ich bin da Ersatzmann, was soll denn das jetzt, so, weißt du? Und natürlich zerplatzt da ein Traum und man denkt sich so, und es ist, ich finde, das ist dann so schwer, das einfach zu akzeptieren, weil man kann nichts dran ändern, aber man muss es leider akzeptieren, dass das so beschissen.
Ja, diese Akzeptanz gegenüber Dingen, die, das ist eine Fähigkeit, die hoffentlich im Lebensalter noch kommen wird. Zum Abschluss dieser Kopfsache noch was vielleicht, was du auch den anderen mitgeben kannst da draußen. Was tust du in stressigen Phasen deines Lebens, um für kleine Glücksmomente zu sorgen, die dich erfüllen? Gibt es da was?
Ja, jetzt Sport machen, ehrlicherweise. Also jetzt nach der Karriere, seitdem ich jetzt seit zwei Jahren nicht mehr Profisportler bin, merke ich, wie viel Sport mir im Allgemeinen ist. Ob das jetzt eine Stunde im Gym ist, eine Runde laufen gehen oder auch Fahrrad fahren. Das sind so meine drei Hauptsportaktivitäten, würde ich sagen.
Ja.
Ey, wenn irgendwie alles zu viel wird, einfach mal eine Stunde ins Fitnessstudio oder eine Stunde Fahrrad fahren, danach ist irgendwie mein Kopf ruhiger. Danach sehe ich das auch alles schon ein bisschen anders. Und auch, weil ich halt viel am Handy mache, auch einfach mal Handy weglegen. Also auch einfach mal Handy in die Küche legen, in die Schublade, mal eine Nacht drüber schlafen, nächsten Morgen rausnehmen. Irgendwann, also das sind so, das merke ich, das tut mir dann auch einfach gut. Mal nicht auf Bildschirme gucken und Sport machen. Das sind so die beiden Hauptdinge, die mich beruhigen.
Geil. Das war herrlich. Ich habe hier die letzte Frage noch aufgeschrieben. Wir werden uns hoffentlich nochmal wiedersehen. Deswegen stelle ich sie dir nochmal und wir überprüfen das vielleicht im nächsten Jahr. Wenn wir uns in einem Jahr widersprechen würden, was hoffst du dann über dich gelernt zu haben?
Noch ruhiger geworden zu sein und noch feiner mit mir selbst. Also ich merke, dass auch das ein Prozess ist und ich merke, dass irgendwo dieser Sportler immer noch in mir steckt und auch wenn das jetzt irgendwie vielleicht in neuen Bereichen ist, dass ich oft, wenn ich denke, ich mache Dinge besser als andere oder zumindest auf demselben Niveau, dass ich, obwohl ja Konkurrenzkampf auch belebt, ich kann da noch nicht gut gönnen. Und
es ist jetzt Sportlerkrankheit.
Ich kann nicht gut gönnen und ich habe da so ein paar Bereiche, da werde ich dann auch eklig und dann denke ich mir so, boah, das ist jetzt gerade, das würde ich jetzt niemals aussprechen, aber was ich gerade denke, das ist so asozial eigentlich, aber ich kann es in mir selber nicht ausstellen so. Und ich hoffe, dass ich da noch, weil ich merke dann kommen wir wieder zum Thema Sprechen und dann täte ich das zum Beispiel meiner Frau. Und für die spielt es überhaupt keine Rolle. Und dann sagt sie, warum regst du dich jetzt darüber auf? Und dann sage ich so, wie, du regst dich ja nicht drüber auf oder was? Kann doch nicht sein. Und dann, denke ich mir manchmal so, warte mal, das ist Freund und Feind zugleich. Dieser Ehrgeiz, das treibt mich natürlich voran, das bringt mich oft dahin, wo ich hin will. Ja, aber es ist gleichzeitig auch der Feind natürlich total, dass man sich manchmal einfach in Themen verrennt oder zu viel will, was unrealistisch ist. Und ich hoffe, dass ich da vielleicht noch ein bisschen ruhiger werde und Dinge besser akzeptieren kann. Da kann ich auf jeden Fall noch besser werden.
Ich bin gespannt. Wir werden das vielleicht nochmal überprüfen. Das würde mich sehr freuen. Ich habe ja auch schon im letzten Podcast gesagt, dass ich da noch einiges auf der Liste stehen habe. Jetzt entlasse ich dich erstmal. Ich danke dir für diese beiden wunderbaren Folgen, die mich sehr inspiriert haben, wo ich viel mitgenommen habe. Danke, dass du da warst und diese Einblicke zugelassen hast. Lieben, lieben Dank.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung und ich wünsche allen, die zuhören, noch einen richtig schönen Tag.
Geil. Dankeschön. Dann machen wir doch den Sack zu mit Rick Zabel. Zwei sehr intensive Folgen. Ich fand auch jetzt die heutige Folge sehr inspirierend tatsächlich, weil er auf die Fragen, die wir ihm gestellt haben oder die ich ihm gestellt habe, echt sehr, sehr ausführlich und nochmal sehr emotional geantwortet hat. Ich glaube, da war nochmal viel drin, das wir mitnehmen können, das zum Nachdenken anregt und das im Bestfall dazu führt, dass wir hier ja ein bisschen Mehrwert geschaffen haben. Das ist immer das große Ziel und da war Rick, glaube ich, echt ein wunderbarer Gast, der da so seinen eigenen Weg gefunden hat, mit all dem umzugehen und uns daran erinnert, dass Erfolg nie gratis ist. Ich glaube, das ist eine wichtige Message, aber dass es sich immer lohnt, dran zu bleiben und dass es wichtig ist, sozusagen für sein Ziel zu kämpfen und daran zu arbeiten, auch wenn da mal so ein bisschen Gegenwind kommt. Und von daher, danke an Rick, danke auch an euch. Ohne euch wird das ganze Ding hier nicht funktionieren, das wisst ihr. Lasst deswegen auch gerne ein Feedback da, lasst Wünsche da, was besser werden muss oder was anders werden muss. Das nehmen wir immer gerne mit. Und jetzt erstmal eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao, ciao.
Das war Wie geht's? Mit Robin Gosens von ARD Gesund und Enjoy. Eine Produktion von Bose Park Productions für Julian Bruckmann und Robin Gosens im Auftrag des NDR. Sounddesign Jonas Hafke. Wie geht's? Erscheint jede Woche montags in ARD Sounds. Folgt unserem Podcast gerne und schaut auch mal bei unseren Social Media Kanälen vorbei. Bis zum nächsten Mal.